ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Der Sommer des Jahres 1945 ist lang und heiß. Die Monate nach dem Krieg ziehen sich. Auch in der amerikanischen Zone in der oberbayerischen Provinz. Nach der Euphorie des Neuanfangs macht sich in Burghausen und Umgebung erste Erschöpfung breit. Unter großer Anstrengung hat man dem allgegenwärtigen Hunger ein Schnippchen geschlagen, hat das ohnehin beengte Quartier mit jenen geteilt, die durch den Krieg heimatlos waren. Und man fand sich aus einem reinen Modus des Überlebens heraus nach und nach in eine Art Nachkriegsalltag hinein. Doch noch ist dieses Leben gleich nach dem Krieg ein Provisorium, auch ein Leben auf Bewährung, stets unter den Augen der amerikanischen Besatzungsmacht. Diese will die deutsche Gesellschaft von nationalsozialistischen Einflüssen säubern, ehemals einflussreiche Nazis entfernen, aus Schlüsselpositionen in Politik und Verwaltung, in der Öffentlichkeit, in der Wirtschaft. Diese Entnazifizierung ist indes nur ein erster Schritt. In einem zweiten wollen die Amerikaner die deutsche Bevölkerung, groß und klein, zu Demokraten umerziehen. Ja, mehr noch, statt dem nationalsozialistischen Motto »Du bist nichts, dein Volk ist alles«, sollte sich das Wesen des Deutschen dank dieser Re-Education wandeln. Vom Befehlsempfänger zu einem verantwortlich handelnden, demokratisch gesinnten Menschen. Aber so weit ist es noch nicht unmittelbar nach dem Krieg. Zurück zum Beginn der Entnazifizierung, zurück nach Burghausen an der Salzach, konkret ins Werk der Wacker Chemie, einem einst kriegswichtigen Betrieb, bei dem die Amerikaner besonders genau hinschauen. NS-Parteigenossen müssen gehen, nicht belastete Mitarbeiter rücken an deren Stelle oder bekommen ihre Posten zurück. Wie auch der Vater der Burghauserin Ilse Haft. Die Nationalsozialisten hatten ihn von seinem ursprünglichen Posten versetzt.
Die haben dann vom Lohnbüro nass geschmissen, weil die Männer im Lohnbüro, die waren alle Nazi und er war nicht Nazi. Dann ist er in die Lagerbuchhaltung gekommen. Ja, das musste er halt dann neu erlernen. Die haben diese Buchungsmaschinen gehabt, so große Buchungsmaschinen. Aber das hat er auch schnell können. Und da hat es ihm auch recht gut gefallen.
Doch die neue Werksleitung, so erzählt es Ilse Haft, hatte nun mit ihm andere Pläne.
Die Nazis waren weg. Die sind alle rausgeschmissen worden. Die waren fort. Die haben sich halt irgendwie dann um eine Arbeit schauen müssen. Und der Vati musste wieder zurück ins Lohnbüro, wo er sich in dem anderen auch so gut eingearbeitet hat.
In den ersten Monaten nach Kriegsende gingen die Amerikaner hart gegen ehemalige Nationalsozialisten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Zunächst konfrontierten die Besatzer die deutsche Bevölkerung direkt mit den Verbrechen der Nationalsozialisten. Auch in Burghausen hatten Zwangsarbeiter geschuftet. Noch kurz vor Kriegsende hatten SS-Männer 3 aufständische Wacker-Mitarbeiter erschossen. Nun, 3 Monate später und unter den dunklen Wolken eines schwülheißen Sommertags, führten die Amerikaner den Burghausern, darunter auch Wolfgang Gruber und seinem Sohn, die Verbrechen der Nationalsozialisten vor Augen. Wolfgang Gruber war während der NS-Zeit zunächst Werksleiter bei Wacker, wurde dann auf den Posten des Chefchemikers versetzt, den er auch nach dem Krieg beibehielt. Sohn Helmut Gruber, damals ein Jugendlicher, erinnert sich an den heißen Sommertag, als die Amerikaner die Burghauser antreten ließen.
Wir mussten alle, auch ich war damals 14 oder 15 Jahre alt, wir mussten alle zum Pulverturm gehen und KZ-Insassen von Mettenheim sind dort aufgebahrt worden.
Die Amerikaner hatten neben dem Pulverturm, einem Teil der mittelalterlichen Burganlage von Burghausen, einen KZ-Friedhof errichtet. 253 Menschen wurden dort begraben. ehemalige Häftlinge des Konzentrationslagers aus dem nahen Mettenheim bei Mühldorf. An der Beerdigungszeremonie im Sommer 1945 musste, wie Wolfgang Gruber und sein Sohn Helmut, die gesamte erwachsene Bevölkerung Burghausens teilnehmen. Der Stadtchronist Gustl Geit beschrieb dieses Erlebnis ausführlich im Lokalblatt Burghauser Anzeiger.
Alle männlichen Parteigenossen wurden verpflichtet, mit Pickel und Schaufel Gräber auszuheben. Sie mussten sich dann hinter die offenen Gräber stellen, in denen die Särge lagen. Der Antransport der Leichen damals war abenteuerlich. Es war Juli und die Tage waren außergewöhnlich heiß. Und da wurden die Särge mit den Leichen von Mettenheim-Mühldorf auf offenen LKW durch die Altstadt zum Pulverturm gebracht. Meine eigene Erinnerung: Die LKW kamen den Ludwigsberg herunter und an der Heinzelkurve vor meinem Elternhaus rann von den Ladepritschen das Leichenwasser auf die Straße.
Auch daran, wie die Burghauser an den Gräbern entlang gehen mussten, erinnert sich Geit lebhaft.
Wer den Blick abwandte oder sich ein Taschentuch vor die Nase hielt, der wurde zurückgeholt und musste nochmal vorbei. Um zwei Teilnehmer dieser makabren Aktion musste sich das Rote Kreuz kümmern, weil sie bewusstlos zusammensackten.
In ihren Kommandozentralen planten die Amerikaner zunächst tatsächlich die Auflösung des weithin wichtigsten Arbeitgebers, des Wackerwerks. Ja, schließlich sogar die Auslöschung von Burghausen als Stadt. Das US-Militär übernahm unter dem Kontrolloffizier Harry Cottingham die Macht über das Unternehmen und beschlagnahmte dessen Vermögen. Dann löste man Wacker aus dem Konglomerat des IG Farben-Konzerns. Schließlich verlor die Wacker Chemie wichtige Geschäftsbereiche, Tochterfirmen und Werke in der amerikanischen sowie in anderen Besatzungszonen. Als kaum überlebensfähiges Rumpfunternehmen blieben nur die Hauptverwaltung in München sowie das Wackerwerk in Burghausen übrig. Von Mai bis Oktober 1945 ruhten fast alle Betriebe im Werk. Die Burghauser, sie schwebten im Ungewissen. Kurz darauf konfrontierten die Amerikaner den Burghauser Bürgermeister Hans Stieglocher mit noch viel weitergehenden Plänen. Das, was ihm ein Leutnant der Militärregierung am 5. Oktober eröffnete, fasste Stieglocher in einem Brief zusammen. Überschrift: Erhebungen der Militärregierung über die Schaffung einer toten Zone, einer sogenannten toten Zone von 500 oder 5000 Metern am Grenzfluss Salzach, in der alle betroffenen Orte zerstört und die Bewohner evakuiert werden sollten. Dringlich gab ich dazu die Erklärung ab, dass die Schaffung einer toten Zone auch nur von 500 Metern Tiefe 15.000 Menschen wirtschaftlich dem vollkommenen Ruin ausliefern würde. Nach Wochen, am 11. November, gaben die US-Besatzer schließlich bekannt, der Plan einer toten Zone rund um die Salzachstadt, er ist vom Tisch. Eine Idee, die letztlich keine Wirklichkeit wurde. Und doch war sie, wie so vieles im Negativen wie im Positiven direkt nach Kriegsende, für die Menschen in und um Burghausen ein Möglichkeitsraum. Das bayerische Land unmittelbar nach dem Krieg bot viel Platz für unerwartete, für überraschende Entwicklungen, sagt die Historikerin Marita Kraus. Alles, wirklich alles, war möglich.
Am Anfang war das alles noch ganz unklar. Und insofern muss man sagen, die Zukunft war tatsächlich offen in der eigenen Vorstellung. Die Leute mussten sich neu erfinden.
Sich neu erfinden. Das mussten in Burghausen nicht nur die Bürger, sondern letzten Endes die ganze Salzachstadt. Und mit ihr das eng verflochtene Chemiewerk. Doch würde dies funktionieren? Und wenn ja, wie? Darüber, wie sich der wirtschaftliche und soziale Neuanfang nach der sogenannten Stunde Null im Südosten Bayerns gestalten würde, wachten noch immer mit Argusaugen die amerikanischen Besatzer. Unternehmer etwa, die Nazis waren, mussten sich ihren Weg zurück in die Wirtschaft mühsam erarbeiten. Marita Kraus.
Bei den großen Firmenbesitzern zum Beispiel, den großen Fabrikanten und so, die haben teilweise 3 Jahre nicht in ihre Firma gehen können. Die waren draußen und mussten erst dann wieder langsam anfangen, wieder ihre Firma zu bekommen. Die mussten sich freikaufen, mehr oder weniger, indem sie eben entsprechende Summen dann in die entsprechende Entnazifizierungskassen dann einbezahlt haben. Und das war natürlich auch eine gesellschaftliche Desavouierung.
Nicht wenige Burghauser kritisierten die Entnazifizierung teilweise heftig.
Es gibt ja immer Leute, die sagen, ach, das hat alles nicht funktioniert und war alles nicht so gedacht. Und die Spruchkammern sollten erst einmal eher die Sühne bringen. Und wir gehen also eigentlich davon aus, nachdem wir uns wirklich unglaublich viele Spruchkammerakten angeschaut haben, dass das funktioniert hat. Das Besondere an den Spruchkammern war die Schuldumkehr. Die hat dazu geführt, dass jetzt alle schauen mussten, was haben sie eigentlich an Entlastungszeugen beizubringen. Und es ist natürlich extrem schwierig, wenn man sein ganzes Netzwerk aktiviert hat, um vor Gericht eidesstattlich zu versichern, der Mann war kein Nazi. Und wir gehen also eigentlich davon aus, dass das auch zu einer Transformation geführt hat. Die Leute haben auch praktisch neue Identitäten damit gebildet. Also man hat tatsächlich diese Neuerfindung der Persönlichkeit dadurch vorangebracht.
Andererseits, der anfängliche Elan, mit dem die amerikanischen Besatzer die Entnazifizierung im Landkreis Altötting betrieben, er erlahmte schnell. Organisatorische Mängel führten zu einem Durcheinander bei den Fragebögen, die die Bürger einreichen sollten. Die Aufnahme der Spruchkammerverfahren verzögerte und verzögerte sich. Dazu kamen Strafzahlungen, die viele Bürger als zu hoch empfunden hätten, schreibt der Würzburger Geschichtsprofessor Dietmar Grüper. Dies alles führte zu einer allgemeinen Unzufriedenheit selbst der Bürger, die der Entnazifizierung eigentlich positiv gegenüberstanden. Mit der steigenden Abneigung der Bevölkerung, so Grüper weiter, korrespondierte die wachsende Bereitschaft, anderen günstige Zeugnisse auszustellen und die Abneigung belastende Stellungnahmen abzugeben. In Burghausen sei die anfängliche Bereitschaft der Bevölkerung zu einer grundlegenden Entnazifizierung verspielt worden, sagt Dietmar Grüper. Und dies wegen des Lavierens der übergeordneten Dienststellen, der amerikanischen genauso wie der deutschen. Auch die US-Besatzer hielten für Burghausen in etwas frustriertem Tonfall fest, nur vor den ersten freien, 1946 anstehenden Wahlen sei das Interesse für Politik und Demokratie kurz erwacht. Der durchschnittliche Deutsche, so urteilten die Amerikaner, interessiert sich für Essen, Lebensmittelkarten und dafür, wie er ein neues Paar Schuhe oder Socken erhalten kann. Und tatsächlich waren es, in diesem Jahr gleich nach Ende des Krieges, noch immer grundlegende Bedürfnisse, die die Burghauser beschäftigten. Und denen das Wackerwerk in seinem eigenen Kampf ums Überleben bereitwillig nachkam.
Es gab dann die Phenolklapperl,
erinnert sich die Burghauserin Ilse Haft.
Und zwar, da werden so Pressplatten gemacht in verschiedener Stärke. Also da werden dickere gemacht, die waren fast 1 Zentimeter dick und hatten so ein Muster drinnen.
Auf Kunststoffsohlen in die Zukunft. Damit zeigte sich das Chemieunternehmen so wendig wie erfinderisch. Noch im März 1945 hatte Wacker vom Oberkommando der Luftwaffe einen Entwicklungs- und Herstellungsauftrag für Vinol erhalten. Nun fertigte man Boden wie Tischbelege oder Fahrradschläuche aus dem Material. Und man musste sich neue Kundschaft erschließen. Denn statt sogenannter Vorprodukte und Halbfabrikate stellte Wacker nun Endprodukte direkt für Verbraucher her. Schwieriges Neuland, wie es Wolfgang Gruber beschreibt.
Bisher hatten wir keine Absatzsorgen. Unsere Produkte gingen für bestimmte Zwecke zu bestimmten Firmen. Jetzt mussten wir namentlich für unsere Kunststoffe Kunden suchen und diesen die Verwendung und Verarbeitung zeigen.
Zunächst aber diente das begehrte Phenol vor allem als Tauschobjekt. So lieferte die Wacker Chemie 100 Fahrradreifen aus Phenol an die süddeutschen Kalkstickstoffwerke in Trostberg und erhielt dafür im Gegenzug 100 Kilo des Grundstoffs Carbid. Aus Carbid lässt sich Acetylen herstellen, ein wichtiges Ausgangsprodukt für Essigsäure oder Vinylkunststoffe wie PVC. Auch die Mitarbeiter durften Verbrauchsgüter wie etwa Essig oder Fahrradschläuche in bestimmten Mengen ankaufen. Freilich wurden die anschließend meist auf dem Schwarzmarkt gegen Nahrungsmittel eingetauscht. Bei den begehrten Reifen aus dem neuen Kunststoff gab es, was die Qualität anbelangt, jedoch noch Luft nach oben, wie Wolfgang Gruber und Sohn Helmut am eigenen Leib erfahren mussten.
Die waren nichts Gescheites. Die Reifen, die waren ein Gummireifen, der passt sich an. Die waren viel zu steif. Ja, der Vater hat einmal einen probiert. Wir sind nach Österreich gefahren, sind überhaupt nicht angekommen.
Noch etwas holprig ging es gen Zukunft. Doch bald sollte es runterlaufen für die Generation von Helmut Gruber. Bei Kriegsende noch ein Halbwüchsiger wird er als junger Mann das Wirtschaftswunder erleben und später, wie sein Vater, zum Werksleiter aufsteigen. Wenn auch nicht bei Wacker in Burghausen, sondern beim Höchstwerk im benachbarten Burgkirchen. Doch zunächst gestaltete sich Helmut Grubers Schulkarriere ähnlich steinig wie der Ausflug einst mit Papas Auto.
Ein halbes oder dreiviertel Jahr haben wir keine Schule gehabt. Gerade dann an der Gymnasialzeit. Aber ich habe kein Griechisch gehabt, Latein, ja. War nicht gerade meine Stärke. Das waren die alten Lehrer. Natürlich hat man einen Lehrer gehabt, der war bei der Partei.
Die Pläne der amerikanischen Besatzer, ein einheitliches Schulwesen nach US-Vorbild sowie soziale Lernformen einzuführen, Kindern und Jugendlichen demokratische Werte zu vermitteln, diese Pläne stießen auf hohe Hürden, sagt Marita Kraus. Sowohl was die Infrastruktur anbelangt, als auch beim Lehrpersonal. Waren die Schulen nicht durch den Krieg zerstört? So belegten oft Flüchtlinge die Unterrichtsräume und Turnhallen. Oder amerikanisches Militärpersonal. Im Landkreis Altötting etwa sollten im September 1945 wieder die ersten 8. Klassen unterrichtet werden. Doch fast ein Viertel der Unterrichtsräume war noch von den amerikanischen Soldaten belegt. Außerordentlich knapp waren auch Lehrerinnen und Lehrer. Waren sie nicht im Krieg gefallen oder in Kriegsgefangenschaft, so erschienen sie den Amerikanern als NS-Parteimitglieder zunächst für eine Erziehung und eine Re-Education des deutschen Nachwuchses unbrauchbar. Lehrer- und Raumnot herrschten also, auch in Burghausen, wo sich 1300 Schüler in der Altstadtschule drängten. Doch bald sollte man eine neue Schule bauen, in der Neustadt. Und vor allem für die Fabrikler, wie die Alteingesessenen, die neu zugezogenen Mitarbeiter des nun wieder boomenden Wackerwerks etwas despektierlich nannten. Und die neuen Lehrer sollten im ersten Hochhaus Burghausens wohnen. Die Neustadt. Sie war, ihrem Namen gemäß, auch Ausdruck einer neuen Zeit.
Da ist hier oben schon ein bisschen was gewesen. Also die Wackerstraße, diese Häuser, die grauen, großen. Ja, Wacker hat Personal gebraucht und dann sind eben viele nach Burghausen gekommen. Die Neustadt ist dann da so richtig entstanden und das erste Geschäft war der Engel. Nach dem Krieg ist es halt dann doch allmählich so geworden, dass man halt leichter was zu essen kaufen konnte.
Normal einkaufen zu gehen. Dies stellte für die Menschen in der Zeit nach dem Krieg ein Moment der Freiheit dar, betont der Journalist und Autor Harald Jähner. Eine Warenwelt, die nun immer greifbarer wurde, habe ihnen zumindest eine klare Zukunftsperspektive gegeben. Gleichzeitig konstatiert Jähner für die Nachkriegszeit eine fieberhafte, manische Geschäftigkeit, die der Abwehr der Wirklichkeit diente. Der Abwehr einer Auseinandersetzung mit den NS-Menschheitsverbrechen und der eigenen Rolle in der Nazi-Diktatur. Auch miteinander wollten die Deutschen nicht abrechnen, sagt Marita Kraus, sondern begruben ihre enormen Widersprüche unter vielen neuen Waren.
Dann kam die Währungsreform, das Geld war wieder was wert, dann sind die Amerikaner immer weiter zurückgetreten.
Auch Wolfgang Gruber und seinen Mitarbeitern ließen die Amerikaner nach und nach freie Hand. offiziell noch verboten, gelang es dem Wacker-Chefchemiker und seinen Kollegen bereits im ersten Nachkriegsjahr, einen Forschungsbetrieb auf kleiner Flamme zu etablieren. Mit der Forschung zu Silikonen, chemischen Alleskönnern, die heute im Smartphone genauso stecken wie im Auto oder Medizinprodukten, sollten die Wacker-Chemiker damals den Grundstein nicht nur für den Erhalt des Burghauser-Werks, sondern für den Aufstieg des Unternehmens zu einem Global Player der chemischen Industrie legen. Doch während Chemieingenieure wie Wolfgang Gruber im Wackerwerk schon die Weichen für die Zukunft stellten, wurden sie in ihrem Alltagsleben noch einmal kalt erwischt. Ein extremer Winter sollte über Deutschland, Bayern, Burghausen hereinbrechen.
Wochenlang hatten wir Temperaturen zwischen minus 15 und minus 10 Grad, sodass nicht nur im Haus, sondern auch im Werk die Wasser- und Gasleitungen einfroren,
schreibt Wolfgang Gruber in seinen Erinnerungen. Der sogenannte Hungerwinter um den Jahreswechsel 1946-1947, der vor allem Mitteleuropa und Russland aufs Allerhärteste treffen wird. Er wird nicht nur den Menschen im Südosten Bayerns noch lange in den Knochen stecken. Er wird dem Journalisten und Autoren Harald Jähner zufolge auch unmittelbar ihren Umgang mit der NS-Vergangenheit prägen. Denn die Erlebnisse des Hungerwinters kamen demnach dem Bedürfnis vieler Deutschen entgegen, sich als Opfer zu sehen.
Je schwärzer die in der Tat schrecklichen Hungerwinter von 1946 und 1947 geschildert wurden, schreibt Jähner, umso weniger Wöge glaubten offenbar viele am Ende ihre Schuld.
Dabei, so Harald Jähner weiter über die Zeit unmittelbar nach dem Krieg,
ist das Elend letztlich nicht zu verstehen ohne die Lust, die es hervorbringt. Dem Tod entronnen zu sein, stieß die einen in Apathie, die anderen in eine nie gekannte eruptive Daseinsfreude.
Dieses erste Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg ist letztendlich kaum zu fassen. Geprägt durch die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem, durch irritierende Widersprüche. Eine Niemandszeit, die sich vielleicht noch am besten mit einem leicht abgewandelten Satz aus Harald Jähners Buch auf einen Nenner bringen lässt. So viel Ende war nie. So viel Anfang auch nicht.
Lukas Grasberger ist in Geschichte und Geschichten aus dem Alltag der Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg eingetaucht. Das Jahr nach Kriegsende. Niemandszeit in einer bayerischen Gegend. Wenn ihr neugierig seid auf eine spannende, erstaunliche und berührende Familiengeschichte von der Kaiserzeit bis in die Gegenwart, empfehlen wir den Podcast Rezepte des Überlebens in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt.